des Royals.
So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Sanna, der Podcast. Und wir haben heute wieder einen Gast, und zwar den John Dyke von Dyko. Stell dich doch mal vor, John.
Ja, schönen guten Tag. Hallo, Roman. Ich heiße John Dyke, beziehungsweise Künstlername Dyko. Gebürtig bin ich in England, aufgewachsen bin ich in Australien und seit langer Zeit lebe ich in Deutschland, beziehungsweise zwischen Deutschland und Melbourne.
Was machst du denn so beruflich, sage ich mal? Was ist so gerade momentan oder was machst du so, was dir Spaß macht am meisten?
Also momentan mit Covid, es ist für einen Musiker die Frage, ist der goldene Frage, ne? Aber ich würde mich in letzter Zeit, auch in den letzten Jahren, als Lebenskünstler bezeichnen, als Musiker. So muss man schauen, wie man überlebt, ne? Also manchmal läuft das richtig gut, man hat viele Aufträge, man geht auf Tour und manchmal läuft es nicht so gut. Ja, wie gesagt, derzeit ist nicht so viel los und ich habe 2 Kinder, Familie und ich kümmere mich um die. Und wie gesagt, mein größter Tipp, wenn es um diese Frage bzw. Einkommensgeschichte mit Musik oder Künstler geht, man muss offen sein und ein bisschen flexibel sein, dass man schaut, dass man anderswo Geld verdient gleichzeitig.
Und was hat dich denn so zur Musik bewegt? Was gab es irgendwo, was wo du gesagt hast, so jetzt möchte ich deutsche Musik machen und oder hast du schon vorher Musik gemacht?
Also du kommst aus Interbrück, nehme ich mal an, ne?
Also, ja, also in der Nähe.
Kreisliga, genau. Wittgenstein. Und eigentlich ist ja das Tenor hauptsächlich verantwortlich, dass ich nach Deutschland gezogen bin. Wahrscheinlich unterschwellig der Künstler David Bowie, weil er hatte auch diese starke Schaffensphase gehabt in Berlin in den 70er. Und diese Stücke haben mich schwer imponiert. Aber ich war Berufsschlagzeuger in Melbourne. Irgendwann mal hatte ich genug von ein paar unzuverlässigen Kombos und so oder Leuten. Dann habe ich gesagt, nee, ich will jetzt doch ein paar Monate oder ein Jahr oder so bei Sonor arbeiten. Das war unmöglich, aber es gab keinen Job. Das war kurz nach die Wende. Und das habe ich aber nicht geduldet. Ich habe ein paar tausend Mark gespart, eine einfache Flugzeugkarte gekauft, meinen Rucksack gepackt und dann bin ich nach Deutschland geflogen, beziehungsweise bin nach Wingershausen gezogen und habe mir ein Zimmer im Wald gemietet. Ich habe mir einen Job bei Buschege genommen, einen Nachtschichtjob und gewartet, bis Sonor mir einen Job gegeben hat. Also Sonor war maßgeblich verantwortlich, dass ich mich in dieses Produkt verliebt habe als Schlagzeuger und wollte unbedingt nach Sonor bzw. nach Deutschland kommen.
Also hast du den Job bei Sonor bekommen oder?
Na, es war nicht so einfach. Also es war sehr schwer. Wie gesagt, nach der Wende waren die Leute ein bisschen so nicht so offen, sage ich mal, in den Betriebsräten und überhaupt einen Ausländer kam aus Australien, was will er da bei uns und so weiter. Aber da, dass ich einen britischen Pass hatte, war es ein bisschen leichter. Ich habe ja 3 Pässe, ich habe britisch, australisch und deutsch mittlerweile. Ja, da habe ich ein paar Monate gewartet und dann Horst Link, der damalige Inhaber, hat mich zum Essen eingeladen und was machst du hier, John, und so weiter. Ich habe Sprache gelernt, Freunde verlassen, Land verlassen, alles nur für ihre Firma. Ich weiß alles über ihre Firma, ich will unbedingt da arbeiten. Und dann hat er gesagt, ja, komm am Montag vorbei und du fangst bei uns an, so ungefähr.
Wo hast du da, was hast du genau bei Sonor gemacht dann?
Die haben es sich so vorgestellt, dass ich ein bisschen ja von der Fabrik was mitnehme, also in verschiedenen Abteilungen arbeite, aber da, das war ein bisschen hin und her, wo soll er in der Galvanik oder soll in der Montage und dann war der Horst sauer auf der Betriebsleiter, das ist alles nur Erbsenzählerei hier und der John brauchen wir sofort im Büro und da war ich International Artist Relations Manager, ich glaube, einer meiner ersten Jobs war, Will Calhoun von Living Colour unter Vertrag zu nehmen und dann für Chester Thompson auf dem Genesis ein Schlagzeug zu bauen und da ging es los, also dann eine führende Stelle und da war in der ganzen Welt tätig.
Und da warst du natürlich dann auch schwer zufrieden, oder?
Ja, das war eine der größten Erfolgserlebnisse meines Lebens. Nicht nur, aber eine, ja.
Und dann hast du irgendwann gedacht, so, jetzt mache ich selber Musik, oder?
Naja, wie gesagt, ich war Berufsmusiker in Melbourne davor, habe manchmal 3-4 Mal die Woche gespielt. Zuerst in Original Bands, wo man nicht so viel Geld verdient und dann anschließend so in Coverbands. da wollte ich, wie gesagt, was anderes auschecken und was erleben bei The Noir. Das habe ich 7, fast 8 Jahre, glaube ich, lang gemacht und war mit die bekannteste Schlagzeuger der Welt unterwegs und habe vieles gelernt, mitgenommen. Und dann, ich habe gesagt, ich mag nur wieder Musik, wenn es mir wirklich wieder Spaß macht. Und da war ich in Frankfurt, da habe ich da auch mich ein bisschen mit Design und Architektur beziehungsweise Bauhaus und diese ganzen Geschichten auseinandergesetzt. Es gab eine tolle Bar damals, die Stereo Bar. Da habe ich mich ein bisschen so gehen lassen in die Kulturszene. So eine quasi eine Abendschule in der Kulturszene genossen. Dann haben doch ein paar Projekte angefangen mit DJ und Drums und Improvisation und so weiter. Und aus das hat sich dann auch irgendwann mal Daiko ergeben, was auch letztlich zu einem Solo-Projekt geworden ist. Und ich war inzwischen in über 45 Länder unterwegs. 180, 200 Konzerte weiß ich nicht mehr.
Warst du ja auch ziemlich erfolgreich, sagen wir mal. Deine ersten Stücke und ich glaube, deine ersten Alben und so, war ja ein bisschen Techno so angelehnt, oder?
Es kam die Realisation zwischen meinem Kollegen Christopher Jost und ich, dass wir beide eine Liebe zu Kraftwerk hatten. Und ich habe in Australien, als ich Teenager war, habe ich auch gerne Kraftwerk gehört. Da haben wir uns so ein bisschen diese Geist als Vorbild genommen bei Daiko und es gab tatsächlich eine 5-jährige Zusammenarbeit mit Wolfgang Flöhr, der ehemalige Schlagzeuger von Kraftwerk. Wir haben in vielem Ausland gespielt, in Russland, in Israel, Serbien und so weiter. Diese Art von Musik würde ich Elektropop nennen.
Habt ihr euch da eigentlich auch, du hast ja gesagt, du bist kurz nach dem Mauerfall, nach der Wende nach Deutschland gekommen. Hast du dich dann auch eigentlich von der neuen deutschen Welle beeinflussen lassen, oder?
Ich habe wenig, leider, in der Tat von der neuen deutschen Welle gekannt. Außer Nina Hagen, sage ich mal, oder Einstürzende Neubauten, war mir wenig bekannt. Ich meine, das waren wichtige Künstler, ne, die beiden. Aber hier durfte ich dann quasi in der Spät-90er, 2000er wirklich dann die Neudeutsche Welle mit Jungfrauohren sozusagen wieder genießen, kennenlernen. Das war toll für mich. Ich habe sogar auf einen Track gespielt mit Nina Hagen in 2003. Ich bin im Keller aufräumen, was man so bei Covid macht, ne? Und ich habe ein CD gefunden, wo ich auf einen Song von Nina Hagen gespielt habe. Aber das wurde nie veröffentlicht, aber trotzdem. Hat Spaß gemacht.
Was war denn so die größte Wende bei dir in deinem Musikleben? Was dich so am meisten beeindruckt hat oder dein tollstes Erlebnis? Irgendwas, was du anderen mitgeben möchtest?
Also ich denke, ein tolles Erlebnis war, auf das Exit Festival zu spielen. Das ist der größte Festival in Südosteuropa. Da waren wir auf die B-Bühne sozusagen. Das war ein tolles Erlebnis. Aber vor allem war ein extrem reiches Erlebnis, werde ich nie missen, Deutschland zu repräsentieren in aller Welt. Als sogenannter deutscher Kulturbotschafter aus Australien habe ich Konzerte in über 110 Schulen weltweit gegeben und mit Jugendlichen Songworkshops gemacht, dass sie ihre eigene Song schreiben über einen Daiko-Song, die halt eben von diesen Deutschsprachkurs-Videos inspiriert worden sind, von dem ich mir Deutsch selbst beigebracht habe. Und ja, diese Erlebnisse finde ich ganz wichtig und eigentlich am wertvollsten, dass die deutsche Sprache in Deutschland vertreten dürfte in alle Welt. Ich muss dazu sagen, Roma, also ich bin ja kein famous oder erfolgreich bekannter Popstar, ne? Das ist klar, das weiß ich. Ich weiß, wie ich meine Arbeit einordnen muss. Ich sehe mich da als Kulturbotschafter im weitesten Sinne.
Wenn ich mich jetzt mal so in deine Lage reinversetzen müsste, ich sitze in Australien, ich glaube, ich hätte nie irgendwie daran gedacht, mir durch irgendwelche Deutschsprachlernvideos Deutsch beizubringen und dann nach Deutschland auszuwandern. Weiß ich, könnte ich jetzt mir nicht so vorstellen. Und du hast ja auch eben gesagt, du hast deine Freundin verlassen und hast da, ich sag mal, alles stehen und liegen gelassen. Das ist schon.
Ja, ich habe hier von null angefangen und ich war immer, ja, ich sag mal, alleine hier. Auch wenn ich jetzt wirklich Lebensfreunde natürlich in Deutschland habe und jetzt eigene Familie und auch Leute, die sind für mich wie Familie, ja. Aber ja, ich habe es alleine geschaffen, das stimmt.
Ja, das muss man respektieren. Also hast du auch andere Projekte als Daiko gehabt oder war Daiko jetzt so dein Projekt, worauf du dich hauptfokussiert hast?
Ja, wie gesagt, in Frankfurt gab es ein paar Projekte. Einmal mit DJ, etwas mehr Rockiges, etwas so Esoterisches improvisiert. Aber Daiko ist die letzten, das haben jetzt über 10, 12 Jahre das Hauptprojekt von mir immer wieder. Mein Konzert ist ja eigentlich ein bisschen autobiografisch und ich habe gemerkt, in letzter Zeit habe ich unter anderem auf Ivy League Universitäten gespielt, Cornell oder Dartmouth oder auch an Vorträgen bei Harvard teilgenommen. Meine Arbeitswelt hat sich teilweise entwickelt zu einer Art Berufstagung, Beratung. Ja, so, warum bist du nach Deutschland gekommen? Dann habe ich einen Song gespielt und dann erzählt, warum, was ist passiert. Ne? So ein bisschen. Und deshalb mache ich aus meinem Konzert jetzt so eine Art Schauspielstück oder Play oder Stück, wie auch immer, also quasi richtigen Skript über der Junge, der in England geboren ist, in Australien aufgewachsen ist und dann deutscher Staatsbürger geworden ist und in aller Welt als Botschafter spielt. Und warum, weshalb das so gewesen ist und mit lustigen Anekdoten und so weiter und kulturelle Beobachtungen. Das ist das nächste Projekt. Das Skript ist schon fertig, aber sowas dann von Skript in Show umzusetzen als One-Man, kann man sich schon vorstellen. Da tue ich mich gerade ein bisschen schwer, trotz Covid.
Also was fandest du zu dem Zeitpunkt am besten in Deutschland?
Also ich war kurz zu Besuch vor der Wende, ne? Und da habe ich mich gewisserweise, das war Sommer, ne? In Bad Berleburg, Aue, schlechter Eindruck war, man denkt, es ist immer so schön wie im Sommer. Aber natürlich war es wieder schön, wenn es Winter war. Aber es ist natürlich dieser Winter in Bad Berleburg extrem lang. Aber ich war gleich begeistert von der sozialen Marktwirtschaft eigentlich. Und ich bin immer noch. Ich bin ein großer Fan und Unterstützer von unserer sozialen Marktwirtschaft. Und das, ich finde das eine positive Beitrag zu der Welt, wenn man das promoten kann. Zum Beispiel, wenn Leute in Amerika auf die Idee kommen, dass die von uns ein paar Sachen abgucken könnten und umgekehrt. Ja. Diese typischen Klischees deutscher Tugenden, ne? Also Ingenieursarbeiten und diese Zuverlässigkeit und so weiter und so fort. Ja.
So, also das hat dann sich dann schon bestätigt. Das hast du dir gedacht und dann.
Ja, ich denke schon. Also ich arbeite immer, ich habe gute Erfahrungen, sage ich, sammle ich in meinem Arbeitsleben in Deutschland. Ja. Ich arbeite gerne mit Deutschen zusammen. Nicht, dass ich ungern mit Australien zusammenarbeiten, aber ich finde das System hier, das gefällt mir. Ja, gefällt mir sehr.
Gab es dann auch große Unterschiede, also wirklich riesengroße Unterschiede zu Australien? Also ich sag mal jetzt nichts von der, von der Struktur, von der Gesellschaftsstruktur und so, sondern ich sag einfach so ganz einfache Dinge, so lustige Dinge, was so wirklich große Unterschiede gab, was sich beeindruckt hat.
Lustig ist natürlich, wenn du da um 8 Uhr morgens noch im Pyjama bist und dann kommt der Schornsteinfeger und er klopft an die Tür und du machst auf und dann sagt er, einmal Schornsteinfeger. Er sagt nicht mal guten Tag oder guten Morgen, einfach einmal Schornsteinfeger. Und dann geht er an seine Arbeit. Ja. Das ist schon abgefahren, dieser Schornsteinfeger. Ja. Kannte ich nicht. Der Autobahn ist nach wie vor ein Begriff von Verantwortung und Freiheit, auch wenn es ökologisch eine Desaster ist, ja. Der Abgeordnete von Siegen-Wittgenstein, ein Freund von mir, Volkmar Klein, hat mir letztens auch gesagt, ich habe ihm das gesagt, dass ich die Autobahn immer noch gut finde, aber ökologisch, Volkmar, ist das natürlich fraglich, ne? Er sagt, ja, John, aber warum müssen wir das jetzt abschaffen und die Geschwindigkeit Begrenzung einführen, wenn wir einfach, sollen wir uns lieber auf das Positive konzentrieren und ein Auto machen, der keine Abgas macht, oder? Umweltfreundliches, zum Beispiel Hydro. Ne? Hat er recht. Also vielleicht behalten wir unsere Autobahnfreiheit.
Ich habe ja auch in manchen Interviews gesehen, du hast Lieblingswörter in Deutsch, die gefallen, komplizierte Wörter. Und da kannte ich tatsächlich einige wirklich nicht.
Zum Beispiel, welche konntest du nicht? Roman, welche Worte konntest du nicht?
Ich glaube, das war Autobahngrün, Begleitgrün.
Autobahnbegleitgrün, genau, das ist das Fachwort für die Grünstreifen beziehungsweise die Grünanlagen an der Seite eines Autobahns. Ne? Autobahnbegleitgrün, wir haben einen Song gemacht, stimmt. Also ich habe gestern eins gefunden, weil ich bin am Songschreiben gerade, ich schreibe ein neues Stück, das Stück heißt Kanzleramt, weil ich momentan, ich nutze die Covid-Zeiten, ich gehe fast 2-3 Mal die Woche, wenn die Sitzungen sind, also wenn Parlament läuft, auch jetzt in Covid, nutze die Zeit und ich nehme die Geist unserer Republik auf momentan. Ich habe jetzt die Frau Merkel ein paar Mal gesehen und wie gesagt, ich gehe übermorgen wieder hin und mich begeistert diese Gelände, der Bundestag und Kanzleramt, das ist so geschichtsreich, glaube ich, sagen. Auf jeden Fall habe ich ein Wort gesucht, und ich habe gestern eins gefunden, Erfüllungsmelancholie.
Ja. Erfüllungsmelancholie?
Ja, weißt du, was das heißt, Roman?
Ja, Melancholie, melancholisch, sagt man ja so ein bisschen, ist so wie depressiv. Aber Gefühlsmelancholie, vielleicht, dass man so ein bisschen...
Erfüllungsmelancholie.
Erfüllungsmelancholie.
Ja, und zwar,
nee, das,
das ist, Melancholie ist nicht eigentlich depressives, sondern ein bisschen leicht traurig oder leicht so. So. Das hat der Wolfgang These, der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestags, gewählt. Ich habe so ein Buch über schöne Lieblingsdeutsche Worte. Das hat er ausgewählt. Und das ist, wenn du irgendwas geschafft hast, zum Beispiel, du hast, Falco war zum Beispiel auf einmal Nummer 1 in Amerika, ja? Und alle haben gefeiert und Champagner getrunken. Und der Falco war in der Ecke und war traurig. Und da sagt der Manager ihm, ja, Hansi, wieso bist du so traurig? Und er sagt, du, das würde nie wieder schaffen, ne? Also das war dann quasi Erfüllungsmelancholie. Du hast es erfüllt, was du machen willst. Du hast dein Ziel erreicht. Und danach so, oh, das war's dann.
Das kannte ich tatsächlich noch gar nicht.
Geiles Wort, ne? Erfüllungsmelancholie.
Das ist, ja. Aber was ist so dein Top 1 Lieblingswort? Also wirklich, was du gar nicht aus dem Kopf bekommst.
Oh, es gibt verschiedene. Aber ich finde Sehnsucht sehr schön. Und deine, Roman, hast du einen
Lieblingswort? Mein Lieblingswort?
Ja.
Muss ich jetzt nachdenken. Da gibt es schon echt Zungenbrecher im Deutschen.
Ja.
Da muss ich echt nachdenken. Ich habe, glaube ich, sogar kein deutsches Lieblingswort. Ich muss sogar zugeben, in letzter Zeit spreche ich tatsächlich mehr Englisch als Deutsch, aber ich weiß nicht, wenn es drauf ankommt, fange ich dann plötzlich wieder an zu stottern und ich höre mich an wie der größte Bayer. Das ist dann schon mal ein bisschen komisch.
Deutsch zu singen ist auch eine tolle Sache, ne? Finde ich.
Ja. Hm. Wir haben ja auch Cover gespielt und da haben wir ja auch einiges von Rammstein gemacht und die Ärzte und sowas. Ne?
Ja.
Macht auch Spaß, im Deutschen zu singen.
Auf jeden Fall, man kann sich da frei ausdrücken. Ne? Ich bin, die Chinesen sagen, eine Sprache, ein Mensch. Man ist ja ein anderer, man hat eine andere Persönlichkeit oder eine andere, man gewinnt eine andere Persönlichkeit mit jeder Sprache. Und ich war nie Sänger, ich war immer Schlagzeuger, wollte nie singen. Ja? Also aber in diesem Daiko-Projekt hab ich angefangen, was einzusingen, dann plötzlich wurde ich Sänger. Ich hätte mir das auf Englisch nie getraut.
Ich kenne das Land gar nicht so richtig, Australien. Wie ist Australien? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kenne von Australien meistens nur diese Fernsehsendungen mit den Schlangen, den giftigen Spinnen und sowas. Aber so richtig einen Australier fragen, wie Australien ist, konnte ich tatsächlich nie.
Ja, möglicherweise kann er auch nicht so richtig darstellen, wie man das, um das überhaupt zu beschreiben, komplett, weil es ist so... Ich denke, es ist so vielfältig von der Natur. Und es wird wenig hier berichtet über die Gesellschaft. Es wird immer über den Surfen. Also langsam in den letzten Jahren kamen ein paar kritische Sachen wegen diesen Refugee-Geschichten und so weiter. Mhm. Aber in der Tat, die Deutschen oder beziehungsweise die Medien weltweit stellen Australien als schöner Urlaubs-Surfland dar irgendwie. Es ist eine Marktwirtschaft, aber keine soziale Marktwirtschaft wie Deutschland, ne? Das ist ein Unterschied, es ist eine Demokratie und die Parteien da sind deutlich konservativer als unsere hier in Deutschland. Ja. Momentan haben wir die Liberals an der Macht, was wie CDU ist, ja, aber das ist kann man nicht unbedingt vergleichen mit der CDU hier. Unsere CDU hier ist eher so ein bisschen wie unsere Grünen SPD dort, also deutlich konservativer. Die politische Landschaft, Natur ist wunderschön. Man verdient mehr Geld von Stundenlohn zum Beispiel, wenn man einen Job hat. Aber wenn man ein Studium hat, am Ende des Studiums schuldet man in der Regel 60.000 bis 100.000 Euro den Staat.
60.000 bis 100.000 Euro?
Ja, je nachdem, welcher Studiengang. Die haben es gerade teurer gemacht. Und das wird dann abgezogen von deinem Gehalt. Also das sind so Sachen wie das, die anders laufen da. Man ist nicht so... abgesichert wie hier in Deutschland, ne? Mit Bildung und beziehungsweise medizinische Versorgung ist gut, aber es ist auch zum Beispiel Zahnkosten oder Zahnarzt wird nicht von der Gesundheitskasse bezahlt, überhaupt nicht. Ja. Die Natur ist wunderschön. Es gibt die Ureinwohner, die sind eine der ältesten lebende oder die ältesten lebende Kultur der Welt. Wird mittlerweile bewiesen auf 80.000 Jahren. Es gab 500 Sprachen, die meisten von diesen Sprachen existieren nicht mehr, glaube ich, viele. Die sind sehr schlecht behandelt worden und leben immer noch ziemlich unanerkannt und abgekapselt zum Teil und benachteiligt zum Teil.
Die Aborigines spricht man die aus,
oder? Genau, die Ureinwohner. Und die haben wunderbaren Gedanken, Kultur, Philosophien. Und ich denke, das spürt man, wenn man da ist, von der Landschaft, dass wie andersartig es ist. Das ist wirklich wunderschön.
Ich meine, wie gesagt, wenn man Australien hört, denkt man direkt an die gefährliche Natur da, die Spinnen, ja, ja. Schlangen. Ist es wirklich so krass, oder?
Also ich habe letztens bei mir im Garten auch ein paar giftige Spinnen gefunden, aber ich hatte Handschuhe an und es war nicht so schlimm. Das ist aber nicht so schlimm. Okay, mittlerweile sind Haifische angefangen, die werden häufiger. Was ich sagen muss, ist, wenn Deutsche nach Australien gehen, fühlen sie sich in der Regel extrem wohl und passen sich gut an. Und wenn, viele bleiben auch da, leben auch da. Aber umgekehrt, wenn Australier nach Deutschland kommen, fühlen sie sich hier auch wohl. Das heißt, kurz gefasst, ich finde, dass beide Gesellschaften mit ihren Vor- und Nachteilen sich sehr gut ergänzen.
Hört sich interessant an. Ich meine, da muss man dann auch überlegen, ob man mal einen Urlaub nach Australien macht. Was ist denn so?
Ihr könnt ja da auf Tour gehen. Erstmal den riesen Durchbruch und dann geht er dann schön auf Tour.
Genau.
Er weiß vielleicht.
Du hast doch dann gewiss Kontakte.
Ja, ich bin hier häufiger eigentlich in Deutschland in den letzten Jahren. Wenn ich in Australien bin, bin ich eher zurückgezogen, mein Lebensstil da. Meine Söhne sind da zur Schule gegangen in den letzten paar Jahren. Und
die lernen auch Deutsch oder interessieren sie sich gar nicht für Deutschland?
Die sind beide Deutscher. Die sind beide hier geboren.
Ach so, okay.
Ja, sprechen besser Deutsch als ich. Aber wir haben immer wieder zwischen beiden Ländern gelebt. Wir waren mal dort, mal hier, mal dort und so weiter. Was natürlich die Bildungswege ein bisschen problematisch war, aber ich hoffe, dass wir was anderes mitgegeben haben.
Was ist denn so deine Empfehlung als Urlaubsziel in Australien? Wo ist denn am schönsten?
Da, was ein bisschen atypisch ist, mein Lieblingspunkt ist Wilson's Promontory. Das ist der südlichste Spitze Australiens, ein großer Naturpark. Wahrscheinlich so groß wie die Rothaargebirge oder ein bisschen größer, keine Ahnung. Und das würde ich empfehlen. Wilson's Promontory, okay. Die südlichste Spitze. Das ist ganz toll. Das ist nur selten und ein paar Hütten da, keine Hotels oder sowas.
Melbourne ist doch die Hauptstadt von Australien, oder? Oder nee. Nee, Sydney, sorry. Nee.
Canberra ist die Hauptstadt. Sydney.
Cambridge?
Canberra.
Canberra. Oh
das
Gott.
Ist Ureinwohnerwort für Treffpunkt. Und das liegt zwischen Melbourne und Sydney. Im Anfang war Melbourne der Hauptstadt.
Also ich habe tatsächlich den Ort der jetzigen Hauptstadt noch nie gehört. Ich kenne nur Sydney und Melbourne. Und wie fandest du so Siegen-Wittgenstein an sich? Das ist ja immer ein bisschen spannend, wenn man hört, da kommt ein Australier zu sich in den Landkreis. Wie findest du eigentlich Siegen-Wittgenstein generell so von den Menschen her? Und
Siegen-Wittgenstein bleibt, ist und bleibt immer meine Heimat in Deutschland, also wo ich sozialisiert worden bin. Das merke ich, wie gesagt, an den amtierenden Abgeordneten Volkmar Klein. Der hat mich immer unter die Arme genommen, wenn ich irgendwas gebraucht habe. Und ich treffe ihn ab und zu mal hier in Berlin. Und also ich habe eine starke Verbindung zu der Industrie über Sonor nach Wittgenstein. Und die Menschen da waren sehr treu und im Nachhinein auch sehr liebevoll mit mir. Aber es bleibt immer noch so diese gewisse Sturheit, ne? Also auch selbst wenn man aus Siegen kommt nach Bad Berleburg, hat man teilweise es nicht leicht in Aue da sich zu integrieren. Und das war für mich aus Australien auch teilweise nicht einfach, ne? Mich da einzufinden. Aber man muss die gute Sachen, ne, nehmen. Und ich denke auch gerade in unseren Zeiten merkt man, was für einen Wert das Landleben an sich hat. Ne?
Genau, aber das verändert sich ja tatsächlich ziemlich stark momentan auch. Zum Beispiel, wenn ich so einen Schulweg fahre oder so mit meinem Vater und dann sehe ich da diese ganzen Wälder, die kaputt gehen durch den Borkenkäfer, dann denkt man sich auch, Das sah doch hier mal viel anders aus und ist auch ein bisschen schade um die Natur.
Absolut, man spürt es überall. Wir hatten ja grausame Buschfeuer letztes Jahr in Australien, nicht weit von uns. Und das hat mich wirklich erschrocken. Und das verfolge ich auch mit den Käfer. Ja, das ist krass. Also das ist echt ein Kampf, ne? Das ist wirklich, wirklich krass.
Ja. Zum Glück liegt jetzt mal ein bisschen Schnee bei uns und jetzt wird es mal richtig kalt. Und
hoffen wir, ja.
Ihr habt jetzt Sommer, oder? Wenn wir Winter haben.
In Australien ist jetzt Sommer, ja, genau.
Das ist lustig.
Ja. Das ist immer vorteilhaft, wenn man da hin und her kann. Aber momentan darf man nicht hin und her reisen. Selbst ich als Staatsbürger darf das Land nicht verlassen oder nach Australien reisen. Es ist verboten. Das würde in Deutschland nicht passieren zum Beispiel. Die sind extrem streng.
Ist aber, ich glaube, auch angemessen momentan. Ja, und ich glaube, wir sind tatsächlich auch am Ende angelangt. Hat mich gefreut.
Ja, echt. Mich auch.
Ich fand das gut. Und willst du noch irgendwas sagen zum Abschluss?
Ja, ich wünsche euch wirklich alles Gute für Sahne. Ich finde eure Kombo richtig toll. Ich wünsche euch wirklich viel, viel Erfolg in Zukunft.
Vielen Dank. Dann wünsche ich dir auch Erfolg bei deinen neuen Stücken und bei deiner, bei deiner Performance, dein Drehbuch, das du geschrieben hast, bei deiner Performance und alles.
Ja.
Ich wünsche dir viel Glück und ich würde dann sagen, tschüss und guten Hunger.
Ja, danke, Ron. Mach's gut, ne?